So, ich erzähle noch mal so ein bisschen was zu uns. Wir haben ja nicht nur zwei Kinder, sondern vier. Also ich denke, die meisten sind fast ein Heimspiel hier. Ich glaube, ihr kennt uns alle, oder? Brauchen wir gar nicht so viel erzählen. Also vier Kinder, der Lukas ist der Älteste, kommt der David, die Nora, die gerade, ist sie schon in der Luft? Also
nein, noch nicht.
Fliegt von Mexiko zurück nach Norwegen, da ist sie bei Jugend mit einer Mission. Und die Noemi, die Jüngste, die wollte man eigentlich, dass sie heute mitkommt, aber LPA-mäßig, man hat ihr irgendwie was anderes.
Ein Mädchentreff, ja, das ist normal.
Genau, wir wurden ja angefragt, was zum Thema zu sagen. Weiß ich, das Beamer ist noch nicht an, gell?
Was ich noch sagen möchte, wir sind seit 98 in Gemeinschaft Emanuel. Also wir sind auch schon ein bisschen lange, lange da.
Genau. Beide in der Pflege tätig.
Genau, und in der Zellgruppe Bodo Klose, Silvi und Bodo Klose sind wir. Das kennen eigentlich auch ganz viele.
Ja, das Thema heute, wir wurden angefragt zum Thema Stay Connected. Ist ja in der Gemeinschaft ohnehin gerade das große Thema. Stay connected in stürmischen Zeiten. Ja, wir haben uns dann schon denken können, warum die Pia uns angefragt hat, weil wir in letzter Zeit oder die letzten Jahre schwierige Zeit hattet. Und ja, genau. Das ist der Grund, denke ich mal. Und weil wir toll sind, oh danke. Es funktioniert.
Jetzt kommt die erste Seite, genau.
Was sind meine Stürme? Sturm, kommt ja, sehen wir noch ein paar Bibelstellen. Sturm steht eigentlich immer für ja, so die Anfechtungen, die Probleme im Alltag. Und das können aber ganz unterschiedliche Dinge sein. Für jeden ist es ein bisschen was anderes. Können Beziehungsprobleme sein, Streit mit Partner, Geschwister, Freunden, Unzufriedenheit mit sich selber. Vor allem junge Menschen haben das ganz gern. Junge Frauen vor allem. Junge Männer aber auch. Und das kann eigentlich auch eine schwere Depression führen. Krise im Job, Corona hat viele durch das, dass man einfach dann allein war, viel allein war, zu schweren Problemen geführt, Mobbing, Geld, Existenznöte, Arbeitslosigkeit, Krieg, wie wir gerade haben, Dauerstress. Wir haben vier Kinder, das war manchmal zu Hause, wo man immer so ein schönes Bild von Familie hat, aber naja, mit Kindern kann es wirklich so ein Dauerstress sein, weil man muss halt immer parat sein. Man kann nicht sagen, so jetzt schalte ich mal aus und bin einfach für mich und habe meine stille Zeit. Das kommt manchmal wirklich so über Wochen, Monate, Jahre zu kurz und das merkt man irgendwann. Ja, Krankheit, die oft aus Stress und sowas resultiert, wenn es einen selber betrifft oder in der Familie, Tod, denke ich, das sind so die Hauptstürme und Sturm. Sag mal, ist so die Krise, die mich da niederdrückt, dass ich oftmals eben nicht mehr in der Lage bin, mein Leben normal weiterzuführen oder auch zu beten oder überhaupt nur meinen Glaube weiterzuleben. Oft ist mit der Krise eben auch eine Glaubenskrise verbunden. Man hört, dass Menschen, ja, Ehepaare, wenn sie sich trennen, dass einer davon dann nicht mehr in die Kirche zurückgeht und sagt, nein, damit habe ich jetzt irgendwie nichts mehr am Hut. Finde ich immer sehr schade und ja, denke, dass, da wollen wir einfach ein bisschen Beispiel geben. Wie ging es uns? Wie haben wir es geschafft, da durchzukommen? Was war unser großer Sturm?
Jetzt kommt die zweite Seite. Und jetzt habe ich eine kleine Frage an euch. Wer von euch hat das schon erlebt? Wer mutig ist, darf Handzeichen geben. Genau. Willkommen im Club. Und das ist eigentlich, wenn jeder so eine Krise durchmacht, ein irdisches Leben, wo wir hier auf Erden leider miteinander durchgehen müssen. Und was erstaunlich ist, bei so einer Krise reifen wir ran und auch im Glauben, auch wenn es sehr schmerzhaft ist, wachsen wir in so einer Krise auch ran. Das ist wie so eine Kerbe in einem. Und da habe ich einfach zwei Bibelstellen rausgefunden. Es gibt noch viel mehr. Also die Bibel ist Bombe. Und da habe ich Matthäus Kapitel 8, Vers 24 bis 26. Und das gerade Thema Sturm. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortet, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen. Und augenblicklich war alles wieder ruhig. Und dann kam die andere Bibelstelle, auch mit dem Wasser. Matthäus Kapitel 14, Vers 28 bis 31. Da rief Petrus Jesus zu: Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte: Dann komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Und die Bibelstelle passt eigentlich zu mir. Weil durch den Sturm, den wir als Paar und auch als Familie, auch da gehört unsere Kinder auch dazu, erlebt haben, haben wir den Blick auf Jesus verloren. Mir wart eigentlich nur noch auf den Blick die Wellen um uns. Da war der Fokus Jesus ganz weit weg. Wir haben immer nur die hohen Wellen gesehen und ich habe gemerkt, ich gehe unter. Auch ich mag keine Schwimmflügel, gar nichts, kein Boot mehr um mich herum. Immer höher die Wellen. Und das hat mich so erdrückt, dass mein Geist, meine Seele, mein ganzes Empfinden immer noch dunkler wurde.
Ja, jetzt haben wir als Beispiel dann rausgezogen, was für uns der größte Sturm, die größte Krise eigentlich war. Hier muss man ein bisschen ausholen, weil wir haben ja 4 Kinder und tatsächlich die Noemi war nicht das erste Kind, das krank war, sondern der David, der da oben steht und Fußball spielt ab und zu. Zum Glück geht es ihm wieder gut. 2001, da ist die Nora geboren. Ja, David hat im Kindergarten immer wieder Schmerzen im Bein gehabt, in der Hüfte. Hüfte, wo war die Hüfte? Ich bin so geblendet, sie ist gar nicht da. Egal. Genau, und dann irgendwie hat sich herausgestellt, er hat eben Erkrankung, da stirbt ein Teil vom Hüftkopf oder der ganze Hüftkopf, das weiß man nicht, das sieht man erst so im Verlauf und dann denkt man, okay, wird schon nicht so schlimm sein. War dann aber doch nicht ganz so lustig, mit 6 musste dann operiert werden. Wie gesagt, Nora war auch da, kam zur Welt, hatte eine krumme Wirbelsäule. Wer sie heute kennt, sie steht kerzengerade. Die Ärzte haben damals gesagt, wenn man da nichts tut, dann wird sie lebelang Probleme haben. Wird sich nie so richtig aufrichten können. Also sie war seitlich extrem schräg. Und da musste man so spezielle Gymnastik machen. Also nicht einmal die Woche irgendwie zum Physiotherapeut, sondern 3-mal am Tag. Ein kleines Kind kann man ja nicht sagen, jetzt mach mal so und mach mal so, sondern Säugling, den klemmt man irgendwie fest und drückt mit dem Daumen hier irgendwo rein, dass sich die Muskeln zusammenziehen. Was macht das Kind? Es schreit. 3-mal am Tag plagt man seinen Säugling. Das war schon richtig heftig. Aber es hat gewirkt. Nora ist kerzengerad. Beim David ging alles gut. Er springt wieder. Der Fuß ist zwar ein bisschen kürzer auf einer Seite oder das Bein, also der schwäbische Fuß. Aber es hat sich alles irgendwie zum Guten gewandt. Irgendwann hat ein Orthopäde mal gesagt, so einen schweren Verlauf von dieser Krankheit hätte er noch nie gesehen. Der ist inzwischen in Rente. Also es war ein alter Orthopäde, der sicher schon mehreres gesehen hat. Da wusste man, okay, das war jetzt nicht nur so ein Klacks, sondern ihm ist komplett der ganze Hüftkopf abgestorben und ein Stückchen Knochen drunter. Da war nicht sicher, ob wieder was kommt. Es wuchs wieder was, es passt. Sie haben gesagt, ja, irgendwann wird er vielleicht mal eine neue Hüfte brauchen auf einer Seite, aber guck mal, dass das noch in weiter Ferne liegt. Genau, dann 2016 waren die zwei zumindest wieder so weit hergestellt. Dann ging es mit der Noemi los, dass sie irgendwie, Pia war damals auch hier, Pia Malek. Sind alle weg? Ah, da sitzt du, ist mir hier irgendwie geblendet. Kann ich mich noch gut erinnern, als wir hier mit der Noemi ins Bad sind oder zu dem kleinen WC, weil sie gespuckt hat, ihr ging es schlecht. Du hast, glaube ich, angerufen, dass man sie abholen soll. Ihr geht es irgendwie schlecht, nicht du. Irgendjemand hat angerufen, ich weiß nicht. Ich bin gerade vom Schaffen gekommen, alles hingelegt, Schlüssel, Handy, Geldbeutel. Okay, Noemi ist gerade wieder umgekippt, geht's nicht gut. Alles vergessen, nur der Autoschlüssel habe ich dabei gehabt. Bin hier rein und sie war wirklich... Also ich schaffe in der Pflege, diese Gesichtsfarbe kenne ich sonst von Verstorbenen, sonst nicht. Und dachte, oh, nicht gut, hat gerade gespuckt, alles war voll, sie konnte aber kaum hinsitzen. Also war ziemlich dramatisch damals, habe ich gedacht, ich stirbt uns irgendwie hier gerade noch weg. War zum Glück nicht so, aber das Herz blieb kurz stehen. Dann habe ich gesagt, schon der Notarzt am Telefon gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt war es das. Und dann sagt sie, nein, ich bin wieder da. Und macht Auge wieder auf und das Herz schlägt wieder normal. Vorher kommt man auch keinen Puls mehr taschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie kam dann ins Krankenhaus. Hat man festgestellt, dass sie nur noch ganz, ganz schlechte Herzleistung hat, dass sie Herzmuskelentzündung hatte. Man wusste nicht genau, wann es losging. Sie hat nie irgendwie Beschwerde gehabt. Oft ist es so, dass man vorher irgendwie mal krank war. Man sagt so, die berühmte verschleppte Grippe war bei ihr nicht so. Die Ärzte haben uns dann auch gesagt, dass es tatsächlich gibt. Es gibt so Viren, die machen einem einmal einen Durchfall und dann setzen sie sich auf irgendein Organ und machen das nach und nach kaputt. Und so war das da eben. Ja, und dann haben wir immer die Hoffnung gehabt, das wird wieder. Und die Ärzte haben gesagt, ja, Kind, da regeneriert sich das eine oder andere. Also Herzmuskel, wenn er kaputt ist, ist normalerweise kaputt. Aber wie gesagt, bei Kindern auch Knochen wächst nach, haben wir beim David gesehen. Passiert aber beim Erwachsenen auch nicht. Beim Kind ja, und da haben wir immer die Hoffnung gehabt, jawohl, das Herz wird wieder. Und man kann auch mit einer nicht ganz so tollen Herzleistung kann man alt werden. Das war eigentlich unsere Hoffnung. Und da haben wir uns drauf gestellt und haben auch viele Zusagen gehabt. Gebetet in der Zellgruppe. Und da war die Zusage, wenn die Noemi 18 ist, ist sie gesund und da ist dann nichts mehr. Und da haben wir uns drauf gestellt und dann war die Januartage 17. Und was war das Motto damals? Nicht das Motto, sondern die Jahreslosung. Ich schenke dir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in dich, im Hesekiel. Und das hat mich damals so angesprungen. Ich dachte, okay, jetzt haben wir gerade ein krankes Kind, Herz. Und dann kommt diese Zusage. Und ich habe vorher mal, also es springt mich heute noch an. Und der Lobpreis war übrigens sehr toll. Und mindestens 3 oder 4 Lieder ging es ums Herz. Und das ist irgendwie seit damals, ja, rührt mich an und war irgendwie was Besonderes und hat uns aber auch wirklich viel Kraft gekostet. Und jetzt eben die Frage, was hat uns da durchgetragen? Wie sind wir da gut durchgekommen? Und in der Rückschau, es ist auch tatsächlich ein Wunder. Es ist ein tolles Zeugnis, wie es der Noemi jetzt geht und wie alles so vonstatten ging.
Genau. Wir haben mir das durchgetragen. Da kommen jetzt 3 Punkte, die wir euch vorstellen wollen, was uns eigentlich sehr geholfen hat. Und das war vor allem stille Zeit und Gebet. Das war bei mir ganz wichtig, gerade in der Zeit bei der Diagnose bei Noemi, gerade 2016, wo es festgestellt worden ist. Da konnte ich echt nicht mehr beten, auch nicht mehr glauben. Da ging nichts mehr. Keine Gemeinschaft treffen mehr, keine Gemeinschaft, keine Zelle, ihren echten Lockdown braucht. Das Einzige, was ich in der Zeit noch konnte, war kontemplatives Gebet. Das heißt, ich war in der Natur, habe Jesus Namen eingeatmet und Christus aus. Das ist das Einzige, was ich machen konnte. Und Sprachengebet. Weil so konnte ich meine Gefühle, meinen Schmerz und mein Denken ausschalten. So ein Chatty, wie bloß rumdreht, wie ein Hamster im Rad. Immer wieder, warum mir, warum Noemi, warum so schwer krank? Weil die Ärzte einfach gesagt hatten, die mit der Herzleistung von 20%, die kann nicht alles machen in ihrem Leben. Sie kann weiterleben, aber nicht mehr. Und jetzt wollten wir euch noch ein paar Möglichkeiten zeigen, was in der stillen Zeit alles machen kann. Also meditativ gibt es auch nochmal ein Gebet, was mir auch geholfen hat. Das war, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das sind so ganz kurze Sätze, wo ihr merkt, das holt mich in dem Moment in meinem Denken und Fühlen einfach ab. Sprachengebet kennt hoffentlich ein paar hier oder eigentlich alle. Das wäre wirklich ein großes Geschenk, was uns Gott schenkt. Und natürlich das klassisch freie Gebet. Und was vielen Zugang haben, Lobpreis. So ein schöner Lobpreis wie heute war echt super. Hat uns, ja, und vor allem die Texte, genial. Und was jedem auch einzeln zuspricht, sind auch die Räumlichkeiten. Manche brauchen ein Kämmerchen, wie eine Kapelle oder schöne Ecke in ihrem Wohnzimmer oder so. Oder Natur, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Genau. Was mir auch geholfen hat, in der Zeit, Wort Gottes zu lesen. Also meine Bibel, das ist... Ohne dem geht's nicht. Ich habe eine Bibel auf meinem Handy, weil ich immer wieder mal von Gott Bibelstelle bekomme. Und was mich seit Jahren begleitet, ist der Vers Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Das muss ich wie ein Mantra, sage ich das immer wieder. Das kaue ich durch, das wiederhole ich. Einfach zum Sagen, hey, ich muss da nicht alleine durch. Und dann gibt es natürlich der ganz klassische Bibelvers, wo in Matthäus steht, Kapitel 11, 21, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Das ist so der richtige Klassiker. Und dann denkt man, okay, man hört es mal, ja, dann peilt es so ab, dann höre es wieder, dann denke ich, doch, das ist eine Wahrheit. Und dann irgendwann beim vierten, fünften Mal sage ich, doch, es ist doch eine Zusage für mich. Da sollte man echt, gerade Bibel lesen, ist wichtig, es zu sehen. Man muss es mit alle Sinne ergreifen. Sehen, hören, laut aussprechen, dass unser Körper, wir sind leider solche irdische Wesen, die müssen alle Sinne ergreifen und dann sitzt es auch viel mehr.
So, was mir wichtig war in der Zeit, was bei mir so ein bisschen den Zugang zu Gott schafft, ist Aktivität. Also ich muss was tun. Das Sportle, ja, klappt leider nicht mehr ganz so gut, weil ich ein bisschen älter bin. Aber mir musste damals, das war auch so eine Sache, wenn man ein Transplantat kriegt, wird das Immunsystem erstmal für ein Jahr ziemlich auf den Nullpunkt runtergefahren. Und dann war klar, dass die Noemi entlassen werden kann. Wir wohnen im Haus, das ist Baujahr 76. Das war immer noch das erste Bad zum Beispiel. Wir haben vier Kinder, also waren in den Kinderzimmern Teppichboden, auch schon etwas älter. Und was gar nicht geht, sind eben Schimmelsporen. Das haben uns die Ärzte gesagt, wie sieht es bei euch zu Hause aus? Habt ihr Zimmerpflanze? Alles raus. Habt ihr Teppichboden? Alles raus. Wie ist euer Bad? Ich dachte, okay, alles etwas älter. Wir wollten es eh irgendwann machen, also müssen wir es jetzt machen. Bei der Noemi wurde es akut. Sie war die erste Woche der Sommerferien. Die Jugendfreizeit kam zurück. Das waren so die ersten 5 Tage der Sommerferien. Und was ist dann? Handwerkerferien. Jo, also Hauruck-Aktion. Entweder waren wir in Freiburg oder ich eben dann zu Hause und Freunde angefragt. Und es war für mich auch so ein Wunder im Nachgang. Wir haben 4 Wochen lang renoviert. Sämtliche Teppichböden raus. Und gesagt, wir haben eine alte Holzdecke oben gehabt. Und gesagt, ja, jetzt mache ich den Teppich, mache hier einen schönen Boden rein, irgendwas Glattes, was man wischen kann. Und irgendwann in 1-2 Jahren mache ich die Decke. Was mache ich denn dann mit dem Boden? Also es gibt so Dinge, die hängen einfach so aneinander. Ja, dann reißt man den Boden raus und sagt, ja, jetzt ist gerade der Dreck da, jetzt wäre es doch eigentlich sinnvoll, die Holzdecke oben. Und so hing das eine am anderen und gesagt, okay. Und ich hatte jeden Tag in den Sommerferien Helfer, freiwillige Helfer, jeden Tag. Und wir haben es genau geschafft, war Punktlandung, Noemi wurde entlassen und es war soweit renoviert. Und das war für mich ein Wunder. Dann Gemeinschaft, nächster Punkt. Gemeinschaft, als es war, die Zelle, ja, hat sich getroffen. Ich bin von Freiburg zurückgefahren, bin in die Zellgruppe gegangen, habe so ein bisschen berichtet, was wie ist, wie weit es ist. Und ja, und habe mich einfach getragen gefühlt und gab viele Gebetsaufrufe. Also meine Schwester, die war früher auch mal in den USA und so und ist auch freikirchlich sehr unterwegs, hat auch ein paar Gebetsaufrufe gestartet. Und das haben wir einfach gemerkt als Familie und denke auch die Noemi, wie denn alles insgesamt lief. Es war einfach eine getragene Zeit. Und dafür ist Gemeinschaft einfach wichtig, dass man Menschen hat, die einen da begleiten. Das kann ein einzelner Mensch sein, es kann eine Gruppe sein, Zellgruppe, aber einfach wichtig, dass man, ja, dass man ein Gegenüber hat. Ja, kommt noch die Bibelstelle, kennt glaube auch jeder, 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind. Jetzt haben wir es nochmal kurz zusammengefasst, also das ist für uns im Nachgang eben wichtig, ich weiß nicht, ob das so rauskam jetzt vorher, wenn die Krise da ist, ist schon gut zu wissen, wie ist mein Zugang zu Gott. Was tut mir gut, was brauche ich da? Weil man ist oft selber eben gar nicht in der Lage, in der Situation, wenn der Sturm da ist, wenn die Wellen so hoch sind, der Blick nur auf Gott zu richten. Und das ist nochmal so ein bisschen zusammengefasst, eben mein Zugang zu Gott. Wie ich vom Noah gehört habe, war das gerade beim LPA wohl Thema. Da gibt es eben den einen Zugang, den schöpfungsorientierten, also in der Natur. Das merkt man selber, wenn man in der Natur draußen ist, wo fühle ich mich Gott nahe? Dann den dienenden Zugang. Andere Menschen was Gutes tun. Oder für mich eben der Aktionsorientierte. Ich muss da was tun. Und da habe ich gemerkt, in diesem Tun, das hilft mir durch diese Krise. Das hilft mir dadurch. Und ich fühle mich auch Gott nahe.
Und dann, wie ich vorher gesagt habe, in der stille Zeit, kontemplatives Gebet, ist das der Zugang? Oder anbetungsorientiert Gebet? Also, das heißt, so formelle Gebete oder Atmungsgebete oder wie jetzt Lobpreis. Und Intellektuelle im Wort Gottes, Bibel lesen und was auch ganz wichtig ist, gute Lehren hören. Das ist auch wunderbares Futter für uns, also wunderbare Nahrung. Auch Zusage, wie der Johannes Hartl zum Beispiel, den liebe ich, der ist einfach der Burner. Also schlussendlich. Da habe ich auch ein paar CDs oder im YouTube kann man hören. Also der ist einfach, sich einfach mit solchen Zusagen, Worte füttern.
Jetzt lassen wir einfach mal kurze Stille. Wir lassen die Folie da dran, dass einfach jeder für sich mal so kurz überlegt, was ist denn, wo bin ich Gott besonders nahe? Was ist mein Zugang zu Gott? Ist es der Lobpreis? Ist es die Stille? Ist es die Gemeinschaft? Ist es das Tun mit jemand anderem? Einfach kurz überlege, so 1-2 Minuten, schauen wir mal.
Jetzt kommt noch das Zeugnis, weil mir ja so den Sturm mit Noemi durchmachen musstet, bis zur Herztransplantation. Dass man eigentlich jetzt hier steht, ist für mich eigentlich ein Wunder. Und dass auch Noemi hier ist. Weil Noemi hatte drei Jahre lang mit der Situation mit dem kranken Herz gelebt. Und wir haben beide gedacht gehabt, sie wird alt mit dem Herz. Und dann auf einmal, über Nacht, ehrlich gesagt, bricht alles zusammen. Und dann waren wir beide, Noemi und ich, in Freiburg. Und dann haben die Ärzte gesagt, mit dem Herz ist sie kranker als ein krebskranker Mensch. Also das war für mich heftig, weil ich es so nie gesehen habe. Und dass sie gesagt haben, das ist schon das Wunder an sich bei ihr, weil sie haben sie angeschaut, haben den Monitor angeschaut, im Monitor haben sie das kranke, kaputte Herz gesehen. Es hat nämlich also nur noch 10% gehabt, aber das Kind hat 98% Sauerstoffsättigung gehabt. Alle Organe waren topfit. Also da haben die Professoren den Kopf geschüttelt und gesagt, passt nicht.
Kurz ergänzen darf, sie war vorher mal in Tübingen. Die Tübinger haben auch gesagt, eigentlich die ist austherapiert, die Herzinsuffizienz, sie muss nach Freiburg, also in ein Transplantationszentrum. Aber die werdet das Kind angucken und sagen, was wollt ihr eigentlich? Weil man hat ja einfach nichts angesehen. Andere haben blaue Lippe oder so, das war bei ihr alles nicht. Aber sie haben gesagt, das Herz ist austherapiert. Sie hat ja schon eine ganze Menge Medikamente gekriegt und das hat eben alles nichts mehr genutzt. Darum hat sie plötzlich Atemnot gekriegt, Wasser eingelagert in der Lunge. Ja, und darum musste sie eben nach Freiburg.
Genau. Und dann kam die Typisierung, das ging schnell. 1,5 Tage hat sie alle Untersuchungen gehabt. Da haben die Ärzte schon gesagt, das geht normalerweise gar nicht. Geht normalerweise gar nicht. Wir waren wirklich von CT, Zahnuntersuchung, Korpus, also ich kam nicht mehr hinterher, mir war halt wirklich beim Punzen. Es ging so schnell und das hat Gott gewusst, warum. Weil ich nicht mitdenken konnte. Und das war gut, weil er mich kennt. Am Dienstagabend habe ich die Einwilligungserklärung gekriegt. Das war so ein Block. Dann saß sie da, Noemi hat geschlafen. Dann habe ich das erste Mal losgeweint und habe gesagt, Herr, was soll ich mit dem Ding? Das ist ein Todesurteil. Ich weiß, 50-50, sie schafft's oder schafft's nicht. Und dann saß sie da und auf einmal kam die Nachtspätschwester, Krankenschwester, die kam auf mich zu, schaut mich an und hat mir gesagt, bei Ihnen ist der Glaube so stark, es gibt ein Wunder. Und dann bin ich, also habe ich gesagt, war ich so geflasht. Ich habe gedacht, woher weiß sie, dass ich gläubig bin? Ich bin erst seit gerade 1,5 Tage hier. Und dann hat sie gesagt, es wird ein Wunder geben. Und so war es denn auch. Da hat es dann echt angefangen. Am Mittwoch kam zum Glück der Michael dann. Der hat ja auch die Einwilligungserklärung unterschreiben müssen, weil allein kannst du es nicht. Ist auch gut so. Das ist immer gut, wenn man zu zweit ist. Gerade bei so einer Geschichte. Und dann am Donnerstagmorgen kamen alle Ärzte, Professoren, ach, da waren 10 Ärzte in dem Zimmer. Dann haben die gesagt, die Noemi ist auf Europa-Transplant, 10 Uhr morgens und mitten in der Nacht um 12 Uhr kam das Herz. Also.
Muss man vielleicht noch ergänzen, sie haben, und das war für Noemi ganz schlimm, weil sie haben gesagt, sie muss in der Klinik bleiben, weil es einfach akut ist. Sie haben gesagt, wenn man sie entlasst, dann kann sein, sie ist in 2-3 Tagen wieder da. Hier ist sie in Überwachung, sie muss da bleiben, bis ein Herz da ist. Und wenn man weiß, Herztransplantationen, da sind manche ein halbes Jahr in der Klinik, manche noch länger. Also das ist selten, dass es relativ schnell geht. Sie hat zum Glück Blutgruppe A, das haben 50% der Menschen, das war schon mal ein Vorteil. Dafür hat sie die ein oder andere Virusgeschichte noch nicht gehabt. Und man sagt dann, wenn es der Empfänger nicht gehabt hat, sollte der Spender das auch nicht haben, weil sonst kriegt man das quasi, pfeifisches Drüsenfieber ist eins davon, 98% der Menschen hatten das, Noemi hatte es noch nicht. Also sollte der Spender das auch nicht gehabt haben. Also das ist schon ein bisschen schwierig, da ein möglichst gutes, passendes Herz zu finden. Und ja, auch das war ein Wunder. Also 14 Stunden war sie auf der Liste und dann kommt nachts um 12 der Anruf. Noah und ich waren zu Hause, sie war bei der Noemi in Freiburg. Klingelt bei mir, ich dachte, 12, das kann nur der Lionel sein, wer ihn kennt. Dann meldet sich irgendein Arzt und sagt, das ist organisch da. Da musste ich mich gerade hinsetzen. Und ich dachte, uff. Das Zeug zusammenpackt und sind ins Auto geguckt und haben auf der Strecke nach Freiburg noch einen Rehtod gefahren. Das war dann nur so das i-Tüpfele.
Also es kam so vieles. Ich gehe jetzt nicht ganz mit allem Detail in dem. Also es, wenn Fragen sind, da haben wir sehr viele Gottesbewegungen gehabt. Es ging bloß ratzefatze schnell. Die OP ging bloß 8 Stunden, keine 15. Sie war nur 5 Tage auf intensiv als 14 Tage. Also da fängt es an. Und was echt ein Wunder war, sie hatte die Transplantation am 9. August. Und am 6. September, 7. war kirchlich, oder? Ja. Genau, aber ja, da war denn die Noemi nach der ganzen Geschichte bei der Hochzeit von David und Pia. Und das haben dem das Klinikum, der Arzt hat gesagt, das war noch nie da gewesen, dass jemand nach der Transplantation 4 Wochen denn zu Hause war.
So einen Tag oder 2 Tage vorher hat der Arzt gesagt, ja, eigentlich sieht so ganz gut aus und ja, sie müssen nicht mehr so lange da bleiben. Und dann, weiß ich nicht, ob du oder Noemi gesagt hast, ihr wird der Bruder heiratet. Meinte, ja, eigentlich, dann könnt sie gehen. Und das eben nach so einer kurzen Zeit, das war verrückt. Und nochmal zu dem Reh. Also wir haben mitten in der Nacht komplette Wende gemacht, Vollbremsung. Nora ist gefahren, das erste Reh, das er erlegt hat. Ich weiß nicht, wer schon mal ein Reh totgefahren hat?
Michael.
Ja. Nee, ich frage ja nur. Also in der Regel sieht, also auch das war für mich ein Wunder. Also natürlich ist es dramatisch, wenn sowas passiert, nachts um 2 oder sowas. Dann waren wir gerade auf der Strecke. Und es war gerade passiert, klingelt das Telefon, sagt sie, ja, die OP hat sich gerade von 5 Uhr morgens auf 8 Uhr verschoben, wir brauchen nicht pressieren. Ich sage, jo, jetzt Reh ist schon tot, also jetzt gucken wir mal, was am Auto noch dran ist. Ich wollte gerade aussteigen, weil normalerweise zerlegt das Auto vorne ziemlich, weil es war wirklich im vollen Lauf, die Strecke nach Freiburg. Also mir auf voller Fahrt, das Reh seitlich aus dem hohen Gras raus, keine Chance, in voller Fahrt. Ich dachte, jetzt ist alles kaputt. Das Auto fährt heute noch genauso durch die Gegend, wie wir das Reh überfahren haben. Das hatte kleine Beule vorne in der Haube, das Reh war erwachsen, das Reh war sofort tot. Das war für mich einfach ein Wunder. Ich habe gedacht, da ist alles kaputt, wir kommen nicht mehr weiter. Nein, wir haben die Fahrt fortgesetzt mit dem Auto. Also uns hat es einmal genau im Kreis rumgedreht. Ich habe schon gedacht, mit dem VW-Bus, jetzt liegen wir gleich sonst wo, hätte ja auch sein können. Nein, war nicht so. Wir standen einfach dann genau andersrum auf der Straße. Ich musste nur wieder wenden und weiterfahren, gucken, wo ist das Reh? Okay, ist tot. Ich sagte, okay, das wird gestreamt. Normal muss man einen Jäger dann anrufen oder die Polizei. Ich sagte, nein, da wartet ein Kind. Ich warte jetzt nicht, bis der Jäger kommt. Das Reh ist tot, dafür heben wir nichts mehr. Und einer musste in dieser Nacht sterben.
Ja. Und das wollte man euch einfach so ein bisschen kundtun, wie Gott in diesem Wirrwarr auch wunderbare Dinge vollbringt. Und das soll ich euch einfach zusprechen, egal wo ihr gerade in eurem Lebenskrise steht, dass er euch trotzdem Hoffnung ist. Er trägt euch durch, egal wie die Schwellen sind, ob die 10 Meter hoch sind oder 1 Meter, das ist egal. Er trägt euch durch. Es dürft ihr in die Kleingruppen. Wir haben euch ein bisschen arg lang.
Wir haben da gerade diese Zugänge zu Gott, haben wir ja einfach nochmal aufgeführt. Dass ihr euch da, weil ich finde es einfach gut, das hat uns da durchgetragen zu wissen, was braucht es, was tut uns gut, was tut mir gut, um in der Krise den Blick auf Gott zu wahren, auf Jesus zu wahren und nicht nur die hohen Wellen und den Sturm zu sehen. Also wenn ihr euch in Kleingruppe zusammenfindet, weiß nicht, sollte einer freiwillig dann erzählen, was so sein Sturm, seine Wellen, seine Krise war. Und dass man sich dann einfach ein bisschen darüber austauscht, könnt ihr auch mehrere erzählen, wenn ihr die Zeit habt, wenn es keine so Riesenstürme sind. Und dann eben mal gucke im Nachgang, ja, was hat mir da gut getan, was hat mir da durchgeholfen. Weil ich finde es gut, auch in Vorbereitung, wir leben in dieser Welt, Krisen gehören dazu, Stürme gehören dazu, sonst wäre das Leben vielleicht auch ein bisschen flach. Ja, man sagt ja, zum Glück weiß man nicht immer, was kommt, aber Gott ist da, Gott ist bei uns und er ist treu, auch wenn mir manchmal vor lauter Welle den Blick eben nicht auf ihn richtet. Die Punkte helfen uns dabei, in dem Moment sage, jawohl, ich bleibe dran und ich halte an seinen Verheißungen fest, die da in der Bibel stehen. Er meint es gut mit uns und es wird gut. Und sage ich mal, wenn jemand eigentlich ein Herztod stirbt und er kriegt nur so kurz vorm Ende ein Herz und hat gute Aussicht, da alt zu werden, das ist einfach ein Wunder, damit haben wir nicht gerechnet. Wenn man dachte, wie gesagt, sie wird mit ihrem Herz alt, war nicht so, aber sie ist jetzt völlig so. Und sie sagen, das ist völlige Ausnahme. Normalerweise hat man in der Regel durch Medikamente, weil man die ja schon lange Jahre einnimmt, schon Schädigungen an der Niere oder an der Lunge durch diesen Rückstau, hat sie alles nicht. Sie haben gesagt, es kommt relativ selten vor, dass sich dann ein Herz auch so plötzlich, dass es so schlecht wird und dass sie so schnell auch wieder ein Herz kriegt. Das alte Herz wird dann untersucht. Sie haben gesagt, es war ohnehin erstaunlich, dass dieses Herz so lange durchgehalten hat. Da war nicht mehr viel Muskel da. Also Gott ist groß. Viel Spaß in den Kleingruppen.